Ja, herzlich willkommen zu unserer Predigt hier. Ich möchte auch ganz besonders die begrüßen, die die Predigt vielleicht mal auf dem USB-Stick zu Hause anhören, weil sie heute nicht da sein können, oder die übers Internet mal zuhören. Auch euch schön, dass ihr zuhört. Ich möchte zu Anfang, bevor wir den Bibeltext lesen, eine kurze Geschichte von Wilhelm Busch vorlesen. Also nicht der Dichter und Zeichner, sondern der Pastor aus Essen. Er hat so Hefte, also das Buch geschrieben, Jesus unser Schicksal zum Beispiel, oder auch so eine Reihe, die heißt Kleine Erzählungen. Und aus diesen kleinen Erzählungen möchte ich euch eine kleine Erzählung vorlesen. Nein, diesen schrecklichen Morgen im Jahre 1940 werde ich nie vergessen können. Da machte die Gestapo einen ganz großen Schlag gegen die evangelische Jugendarbeit unserer Stadt. In meinem Büro erschienen zwei finstere Männer, stöberten in allen Akten, beschlagnahmten verdächtiges Material und fuhren schließlich mit allen Schreibmaschinen davon. Mir war der Kopf noch ganz benommen. Da schellte es. Eine weinende Frau kam an, die Mutter eines treuen Mitarbeiters. Bei uns sind sie gewesen und haben alle Schränke ausgeleert und alle Schubladen umgekippt. Und dann haben sie einen Ball gefunden. Da haben sie erklärt, jetzt haben wir den Beweis, dass hier verbotener Sport getrieben wird. Sie war noch nicht zu Ende, da erschien ein Vater mit einem ähnlichen Bericht. Der Schreck stand ihm im Gesicht geschrieben. Und ich dachte, die müssen bös gehaust haben, wenn ein starker Mann so verstört wird. Am Ende waren 40 bis 50 Leute versammelt. Bei allen meinen freiwilligen Mitarbeitern waren die Beamten eingebrochen, hatten verwüstende Haussuchungen gehalten und wilde Drohungen ausgestoßen. Wir haben dann ein Wort Gottes zusammen gelesen von der Stadt Gottes, die fein lustig bleiben soll, auch wenn die Berge wanken. Darauf haben wir zusammen gebetet. Getröstet verließen sie mich und doch Furcht im Herzen, was daraus werden würde. Nun, es ist eigentlich gar nichts daraus geworden. Vielleicht wollte man den jungen Leuten und ihren Eltern nur ein wenig den Mut zur Mitarbeit im evangelischen Jugendwerk nehmen. Aber eine kleine Geschichte ist im Zug dieser Sache geschehen, die es wert ist, dass sie erzählt wird. Zunächst also wurden alle die jungen Männer zu einem Verhör bestellt und in langen, quälenden Verhandlungen vernommen. Und am Ende kam ich selbst an die Reihe als verantwortlicher Leiter. Mit Herzklopfen stand ich wieder in dem Raum, in dem ich schon so viele schwere Stunden erlebt hatte. Lange schaute mich der verhörende Beamte schweigend an. Dann atmete er auf einmal tief auf und sagte, eine tiefe Erschütterung war seinen Worten anzuspüren, jetzt habe ich 50 ihre Jungen verhört und dabei ist etwas geschehen, was ich noch nie erlebt habe. Keiner von den 50 hat mich angelogen. Alle haben lieber zu ihrem eigenen Schaden ausgesagt, als dass sie eine Lüge gesagt hätten, dass es so etwas gibt. Mir wurde das Herz fröhlich. Oh, ihr Jungen, musste ich denken, ihr habt gewaltiger gepredigt als mancher berühmte Evangelist. Ihr habt das Gewissen dieses verhärteten Mannes angerührt. Jetzt möchte ich unseren Text lesen aus der Bibel, der steht in Philipper 2, ab Vers 12. Philipper 2, ab Vers 12. Also, meine Lieben, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist's, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren und ohne Zweifel, damit ihr ohne Tadel und lauter seid, Gottes Kinder, ohne Makel, mitten unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht, unter dem ihr scheint als Lichter in der Welt. Dadurch, dass ihr festhaltet am Wort des Lebens, mir zum Ruhm an dem Tage Christi, so dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. Und wenn ich auch geopfert werde bei dem Opfer und Gottesdienst eures Glaubens, so freue ich mich und freue mich mit euch allen. Darüber sollt ihr euch auch freuen, und sollt euch mit mir freuen. Ich möchte noch mal beten, bevor wir wieder Predigt beginnen. Herr Jesus, danke, dass wir dein Wort haben. Danke, dass du uns durch dein Wort gerufen hast, dass du uns veränderst durch dein Wort und durch deinen Heiligen Geist. Und danke, dass du uns gebrauchen möchtest als Lichter in dieser Welt. Herr, bitte hilf, dass diese Predigt dazu dient, dass wir dich besser kennenlernen, dass wir dir besser nachfolgen, dass wir in dieser Welt diesem Auftrag nachkommen, Lichter zu sein. Herr, bitte rede du zu uns. Amen. Ich habe der Predigt mal den Namen Himmelslichter gegeben, weil wir als Christen ja dieses himmlische Licht in dieser Welt scheinen lassen sollen. So wie das diese Jungs von Wilhelm Busch getan haben, auf eine ganz selbstverständliche Art und Weise. Und das hat diesen Beamten berührt. Und dieses Licht, das kommt ja nicht von uns, das kommt nicht aus uns selbst, sondern es kommt von unserem himmlischen Herrn, daher Himmelslichter. Und ich habe ihr versucht, zwei Punkte zu geben. Der erste heißt, was das Leuchten fördert. Und der zweite, wie das Leuchten aussieht. Also der erste Punkt, was das Leuchten fördert. Wir lesen ja von den Philippern hier in Philipper 2, dass sie alle Zeit gehorsam gewesen sind. Das ist eine Sache, die das Leuchten fördert, gehorsam gegenüber Gott und seinem Wort. Es geht nicht darum, Menschen zu folgen, sondern es geht darum, Gott und seinem Wort zu folgen. Und gehorsam ist natürlich ein Wort, das wir nicht allzu gerne hören. Zumindest geht es mir so und meinen Kindern geht es auch so. Gehorsam ist nichts, wo sie sich drüber freuen. Und schon in der Wuppertaler Studienbibel, in der Ausgabe von 1957, steht zu dieser Sache mit Gehorsam: Wir freilich haben allen Grund, hier aufzuhorchen. Hier läuft eine klare und starke Linie des Neuen Testamentes, die uns allzu fremd geworden ist. Wir sind durch eine einseitige Verkündigung daran gewöhnt, dass es im Christentum doch nur um Gnade, um Vergebung, um Geschenk bekommen, um Seligwerden geht. Wir halten es unsererseits schon für eine Art Entgegenkommen gegen Gott, wenn wir uns im Gegensatz zu so vielen anderen dazu bereit finden lassen, diese Gabe Gottes anzunehmen. Erbauung, Erhebung, Trost sucht nun der heutige Mensch in der Kirche. Wie sollte er dafür eine so nüchterne und harte Sache wie Gehorsam aufgeschlossen sein? Hier müssen wir in der Gemeinde tief eingewurzeltes falsches Denken überwinden. Dazu ist es wichtig, dass wir im Bild des Heilands den Gehorsam ganz neu sehen und neu begreifen, dass das Gehorchen unlösbar mit dem Glauben verbunden, das Christsein ausmacht. Also Glaube an Christus und Gehorsam ihm und seinem Wort gegenüber, das geht Hand in Hand. Jesus ist für uns Retter und Herr, Erlöser und Auftraggeber, Heiland und Meister. Und das dürfen wir nicht trennen. Für Paulus war das so sonnenklar, dass er in Römer 1, Vers 5 schreibt: Durch ihn haben wir empfangen Gnade und Apostelamt in seinem Namen, den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter allen Heiden. Und andere Übersetzungen haben hier das Wort Glaubensgehorsam stehen. Und das macht deutlich, dass wahrer Glaube an Christus eben nur gehorchend funktioniert. Unser Abschnitt hier in Philipper 2 wird im Vers 12 ja mit einem kleinen Wort eingeleitet. Da steht also. Und dieses also, das nimmt Bezug auf das, was Paulus davor bereits ausgeführt hat. In diesem Abschnitt davor, haben wir vor zwei Wochen drüber nachgedacht, da geht es ganz zentral um den Gehorsam Jesu seinem Vater gegenüber. Und für uns als Christen, wenn wir wirklich Christen sind, dann ist Jesus unser großes Vorbild. Und wenn er gehorsam war, dann sollten wir das auch sein. Gehorsam gegenüber Gott fördert unser Leuchten in dieser Welt. Und Gehorsam ist nichts, was wir nur dann tun, wenn jemand hinter uns steht und uns zuschaut, sondern immer. Wir sollten immer gehorsam sein. In einem Sprichwort heißt es: Gesichter erkennt man im Licht, Charakter im Dunkeln. Bedeutet also, den Charakter sieht man eigentlich dann, wenn und sich unbeobachtet fühlt, dann sieht man, was macht denn diesen Menschen wirklich aus. Und da müssen wir uns fragen, ist unser Glaubensgehorsam Gott gegenüber eine wirkliche innere Überzeugung oder ist es bloß aufgesetzte Fassade? Was wir tun, wenn andere uns zuschauen und wenn wir alleine sind, machen wir was anderes. Und es ist wirklich unsere innerste Überzeugung, die von innen rauskommt, ich möchte diesem Gott gehorsam sein, weil ich ihn liebe, weil er so viel für mich getan hat, weil er es wert ist, ihm gehorsam zu sein. Deswegen bin ich ihm gehorsam. Und dann ist in unserem Text hier eine recht spannende Stelle enthalten. Ich weiß noch, ich habe damals die Einteilung von dem Philipperbrief gemacht und habe gedacht, ach, hoffentlich predigt da jemand anderes drüber. Aber natürlich hat es dann wieder mich getroffen. Meistens so, wenn ich sowas denke beim Einteilen. Da heißt es, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Und das ist ein Vers, der in dem einen oder anderen sicherlich ein gewisses Unbehagen auslöst. Schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Und direkt nach diesem Vers, da kommt ein Vers, der uns allen gut gefällt, den wir auch gern zitieren, den auch der Andi letzten Sonntag zitiert hat. Denn Gott ist's, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Was machen wir jetzt? Wie passt das zusammen, dass da zwei so scheinbar unterschiedliche Verse so dicht beieinander stehen? Wenn wir das sonst sowas in der Bibel finden, so eine Stelle, die so nach Werksgerechtigkeit riecht oder nach Dingen, die uns nicht so behagen, dann können wir das ja so ein bisschen auf die Seite schieben und sagen, ja, wir schauen uns lieber eine andere Stelle an und da lesen wir schnell drüber. Aber hier geht es ja nicht, weil diese Verse so eng beieinander stehen, dass wir uns ja die Tasche lügen würden, wenn wir irgendwie den einen Vers zum Gunsten des anderen fallen lassen. Und noch dazu sind diese zwei Verse ja verbunden mit dem Wort denn. Da heißt, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern, denn Gott ist's, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Das gehört eigentlich zusammen, es ist eine Einheit. Die Verseinteilung hier in der Bibel ist ja nichts, was inspiriert ist, sondern was nachträglich eingefügt wurde. Die bringt hier ein bisschen Verwirrung rein vielleicht, weil man hier das dann leichter trennen kann. Das eine ist halt der Vers 12, das andere der Vers 13, aber das stimmt nicht, das gehört zusammen. Denn Gott ist es. Dieser erste, eher, ich sag's mal, unbehagliche Vers, der wird mit diesem zweiten schönen Vers begründet. Und deswegen können wir diesen Vers nicht wegdiskutieren, sondern wir müssen uns über beide Verse Gedanken machen. Was bedeutet dieses, schaffet, dass ihr selig werdet? Es kann auf jeden Fall nicht bedeuten, dass wir uns unser ewiges Heil, unsere Errettung irgendwie verdienen oder erarbeiten könnten. Das funktioniert nicht. In Epheser 2, 8 und 9, da heißt es, denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Also Werksgerechtigkeit ist dann durch diesen Vers völlig ausgeschlossen. Und auch in im Philipperbrief selbst, in Kapitel 3, findet man eine ganze Abhandlung, wo es um die Gesetzesgerechtigkeit geht und dass wir eben nicht durch das Gesetz gerecht werden. Es geht also hier bei diesem Heil offensichtlich nicht um das ewige Heil, nicht um das, wo ich die Ewigkeit verbringe. Weil das können wir uns nicht erarbeiten. Es ist ein Geschenk Gottes, ein Geschenk der Gnade Gottes an den, der glaubt. Also wissen wir, was es schon mal nicht bedeutet, aber was bedeutet es dann? In dem Kommentar von William MacDonald, da nennt er zwei Gründe, was es bedeuten könnte. Er sagt, erstens, dieser Vers könnte bedeuten, dass wir die Erlösung, die Gott uns geschenkt hat, ausleben sollen. Gott hat uns das ewige Leben als kostenloses Geschenk gegeben. Wir sollen es ausleben, indem wir ein praktisches Heiligungsleben führen. Und zweitens, mit Heil könnte hier die Lösung der Probleme in Philippi gemeint sein. Die dortigen Gläubigen waren von Zank und Streit geplagt. Der Apostel hat ihnen die Hilfe dafür gegeben. Nun sollen sie diese Hilfe anwenden, indem sie wie Christus gesinnt sind. Sie sollten so ihr eigenes Heil bewirken, das heißt, ihr Problem lösen. Und wahrscheinlich ist es richtig, einfach beide Aspekte darin zu sehen. Ganz allgemein sollen wir die Erlösung, die uns Gott geschenkt hat, ausleben. In diese Richtung deutet auch die Schlachterübersetzung. Da steht nämlich, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Wir sollen also diese innere Wahrheit der Errettung auch äußerlich sichtbar Wirklichkeit werden lassen. Das ist die allgemeine Anweisung. Das, was innerlich geschehen ist, soll äußerlich sichtbar werden. Und aus dieser allgemeinen Anweisung lassen sich dann natürlich ganz konkrete Schritte für das Zusammenleben in der Gemeinde ableiten. Wenn in Philippi wirklich Zank und Streit geherrscht hat, dann war es wichtig, hier das Wesen Jesu auszuleben, damit dieser Streit beigelegt werden konnte. Und das schreibt er auch in Philipper 2, Vers 5, seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Das ist, ja, passt hier in diesen gesamten, ja, Zusammenhang von Kapitel 2, passt das sehr gut rein. Wir sollen also unser Heil ausleben, im Allgemeinen, aber natürlich auch im ganz konkreten Fall sollen wir uns bewusst sein, wes Geistes Kinder wir sind, wem wir gehören. Aber die Frage ist, warum sollen wir das mit Furcht und Zittern tun? Wie schon gesagt, ist unser Herr Jesus unser großes Vorbild im Gehorsam Gott gegenüber. Weil er heilig gelebt hat, sollen auch wir so leben. In unserer Stellung vor Gott, da sind wir als wiedergeborene Christen, da sind wir schon heilig. Weil wir bei unserer Bekehrung und Wiedergeburt ja die Gerechtigkeit Jesu bekommen haben. Gott sieht uns in Jesus. Er sieht die Gerechtigkeit seines Sohnes, wenn er uns anschaut. Und Gott ist es jetzt, der in uns den Wunsch hervorbringt, nach dieser Heiligkeit, die wir vor Gott bereits haben, auch im täglichen Leben zu streben und entsprechend zu handeln. Und an der Stelle, da finde ich die Elberfeld-Übersetzung sehr gut, da heißt es nämlich, denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Wir stehen also in einer gewissen Spannung. Unsere Stellung vor Gott, die ist heilig, unser Zustand auf der Erde ist aber noch nicht heilig. Wir tun nicht nur Heiliges, wir sind nicht wie der Herr Jesus selbst, bei dem das keine Spannung war. Er war vor Gott heilig und er war auch auf seinem ganzen Erdenleben heilig. Wir sind vor Gott auch heilig, aber in unserem täglichen Leben, da werden wir schuldig. In unserem Zustand, den wir hier auf der Erde haben, da macht uns Gott nicht schlagartig heilig. Nicht von heute auf morgen sind wir auf einmal, ja, tun nur noch das Richtige und denken nur noch das Richtige. Aber Gott wirkt in uns das Wollen, heilig zu sein. Er wirkt in uns das Wollen, dass diese innere Wirklichkeit auch nach außen hin zur Wahrheit wird. Und da kann man jetzt nicht sagen, ach ja, Gott macht das alles, ich mache nichts. Das funktioniert nicht. Sondern wenn Gott in uns das Wollen wirkt, dann wäre es Sünde, diesem Wollen zu widerstreben. Weil Gott in uns das Wollen dazu wirkt, durch seinen Heiligen Geist, deshalb sollen wir auch mit ganzem Ernst und Eifer wollen und alles dran setzen, ja, diesem Wollen zu entsprechen. Weil Gott in uns Taten wirken möchte, sollen wir diese Taten auch tun. Gott versetzt nicht einen unveränderten Menschen lediglich in einen Gnadenstand, sondern Gott begnadigt so, dass er ein neues Wollen im Menschen schafft, einen neuen Sinn im Menschen schafft. Und vielleicht ist es ähnlich wie mit unseren natürlichen Sinnen. Gott gibt uns ja unsere Sinne, zum Beispiel das Augenlicht. Dazu haben wir nichts beigetragen. Wir haben weder unsere Augen gemacht, noch uns irgendwie das Sehen erarbeitet. Es ist einfach Gottes gute Gabe. Aber wie wir jetzt mit diesem Sehen umgehen, mit diesem Sinn umgehen, das ist unsere Sache. Wir entscheiden uns, was wir sehen oder was wir nicht sehen und wie wir manche Dinge sehen. Und so wirkt Gott in uns auch das Wollen und Wirken, Aber wir müssen uns entscheiden, diesem Wollen und Wirken auch nachzueifern. Und ich glaube, das ist es, was Paulus meint, wenn er in 1. Korinther 15, Vers 10 schreibt, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Oder wie es in Epheser 2, Vers 10 ausgedrückt wird, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Gott gibt uns das Wollen und er möchte durch uns wirken und er bereitet auch noch gute Werke vor, damit wir sie tun können. Das gibt uns auf der einen Seite natürlich Gelassenheit, weil wir nicht diejenigen sind, die für die Leistung verantwortlich sind, sondern da geht es um Fruchtbarkeit, so wie wir letztes Mal vom Andi gehört haben. Aber auf der anderen Seite legt es auch eine schwere Verantwortung auf uns. Denn wenn Gott möchte, dass wir eine bestimmte Sache tun, aber wir weigern uns oder wir widersetzen uns diesem Wollen, das er in uns wirkt, dann ist es Ungehorsam und Sünde. Dann spielen wir uns gegen Gottes Willen auf und proben den Aufstand gegen ihn. Und davor sollte jeder Christ mit Furcht und Zittern zurückschrecken. Es geht um eine heilige Ehrfurcht vor dem Willen Gottes. Wenn wir Gott gehorsam sind und das von ihm gewirkte Wollen und Wirken ausführen, dann fördert das unsere Leuchtkraft in dieser Welt. Und das war der erste Punkt, was das Leuchten fördert. Und jetzt kommen wir zum zweiten, wie das Leuchten aussieht. Da heißt es, tut alles ohne Murren und ohne Zweifel oder wie es andere übersetzen, ohne Bedenken. Und hier wird es ganz praktisch auf einmal. Wie leuchten wir, wie sieht es aus, wie gehen wir damit um, wenn Gott uns einen Auftrag gibt? Wie tun wir unsere Arbeit? Wie verhalten wir uns in der Familie? Wie verhalten wir uns in der Gemeinde? Wie verhalten wir uns am Arbeitsplatz? Und da ist mir eine Geschichte aus meinem eigenen Leben eingefallen. Ich war ja mal Zimmermann und ich habe mal von meinem Chef einen Auftrag bekommen auf der Baustelle, der ja nicht so ganz dankbar war, eine weniger schöne Aufgabe. Ich musste da allein auf dem Dach dann irgendwas machen und ich habe mich tierisch aufgeregt über diese Aufgabe und ich habe da oben auf dem Dach angefangen zu schimpfen und mich aufzuregen, geschimpft wie ein Rohrspatz, in der Meinung, mich hört ja keiner. Ich stehe ja da oben auf dem Dach, der Jakob kann sich vorstellen, wie es aussieht, die Anne auch, meine Frau auch. Und ich dachte, es hört mich ja eh keiner da oben. Ich kann ja meinen ganzen Frust da rauslassen und rausbrüllen und ich möchte mich gar nicht mehr so genau daran erinnern. Tatsächlich habe ich dann später herausgefunden, dass man mich auf der ganzen Baustelle gehört hat. Und das war mir dann wirklich sehr peinlich. Und ich dachte, gerade ich als Christ und ich, die wussten, dass ich Christ bin, gerade ich brüll da oben am lautesten rum, motz am lautesten. Und da war das Zeugnis natürlich irgendwie im Eimer. Und darum sollten wir auf unser Verhalten achten. Tut alles ohne Murren und ohne Zweifel. Was immer es wert ist, dass wir es als Christen tun, ist es auch wert, dass wir es mit ganzem Eifer und voller Hingabe tun. Denn wenn wir als Christen was tun, dann tun wir das nicht zuerst für uns oder für andere, sondern tun wir das für unseren Herrn. So steht es in Epheser 6, Vers 7, tut euren Dienst mit gutem Willen als dem Herrn und nicht den Menschen. Wir haben zwar menschliche Auftraggeber, unseren Chef oder wen auch immer, aber letztlich dienen wir unserem Herrn. Und wenn uns bewusst ist, wem wir dienen, dann werden wir auch aufhören, uns darüber zu beschweren. Und dann ist egal, ob ich jetzt daheim Betten beziehe oder ob ich eine Predigt vorbereite oder ob ich in meiner Firma am Band stehe. Alles, was wir tun, tun wir zur Ehre Gottes. Und da bleibt dann für Murren und Zweifel kein Platz mehr. Das ist die Wahrheit Gottes. Und ich weiß, dass unsere Wirklichkeit im täglichen Leben leider oft anders aussieht. Da rutschen wir ganz schnell wieder rein in das Murren oder wir haben Bedenken, Gottes Weisungen zu folgen. Und ich bin so froh, dass unser Herr so geduldig mit uns ist und dass er uns die Kraft gibt, ihm zu dienen, aber uns auch vergibt, wenn wir versagen und uns beim Neuanfang hilft. Er verlässt uns nicht, er ist treu, sogar dann, wenn wir untreu sind. Und er versteht uns, er hat Mitleid mit unseren Schwachheiten. Ich kann mir keinen besseren Herrn und keinen besseren Auftraggeber wünschen. Wir haben am Anfang von Wilhelm Busch gehört und von den 50 Jungs, die nicht gelogen haben, auch wenn sie dadurch zu ihrem eigenen Nachteil aussagen mussten. So kann das Leuchten der Welt ganz praktisch aussehen. Indem wir nicht motzen und uns beschweren, sondern indem wir uns an Gottes Wort halten. Und immer wieder gibt uns Gott ja auch die Möglichkeiten, von ihm zu reden. Menschen werden irgendwann nachfragen, warum wir so anders sind als die anderen. Und je dunkler es in der Welt um uns her wird, desto mehr heben wir uns als Christen davon ab. Bei Paulus hat sich so sehr von seiner Umwelt abgehoben, war so eifrig für Christus unterwegs, dass ihn sein Eifer für Jesus ins Gefängnis gebracht hat. Und so wie wir es im Philipperbrief lesen, da hat er tatsächlich mit seiner Hinrichtung gerechnet. Das war für ihn eine reale Möglichkeit. Ich bin jetzt im Gefängnis und es kann sein, ich komme hier nicht mehr lebend raus. Und dann lesen wir in Vers 17, schreibt er, und wenn ich auch geopfert werde bei dem Opfer und Gottesdienst eures Glaubens, so freue ich mich und freue mich mit euch allen. Also er sagt, und wenn ich auch geopfert werde, so freue ich mich. Bei Paulus ging seine Hingabe an Christus so weit, dass er sich sogar über seinen eigenen Tod freuen konnte. Nicht, dass er lebensmüde gewesen wäre, aber für ihn war Christus das Leben und Sterben Gewinn. Nicht einmal der eigene Tod war für ihn Grund zu murren oder zweifeln. Und ich wünsche mir für mich diese Hingabe und diese Opferbereitschaft. Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. In dem Sinn dürft ihr auch gerne für mich beten. Wir haben heute Morgen gesehen, dass Gott in uns Wollen und Wirken hervorbringt und dass wir uns diesem Wollen und Wirken, das er in uns bewirkt, nicht widersetzen sollten. Und es ist doch herrlich zu sehen, dass der lebendige Gott in uns lebt und uns verändert, uns immer mehr ja, dem Bild seines Sohnes gleichmacht. Und wenn wir dieses neue Leben haben, dann wird sie es in unserem Alltag zeigen. Dann gebraucht uns Gott in dieser Welt als seine Botschafter oder als seine Himmelslichter. Dann lässt er sein Licht durch uns zu den Menschen scheinen, damit sie auf ihn aufmerksam werden. Amen.